Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself, selbstbestimmt Freelancen. Das ist mein Podcast für alle Freelancer und alle, die es vielleicht noch einmal werden wollen. Diese Woche geht es um das Thema Kunden akquirieren, also wie du dir erfolgreich Kunden klar machst und Aufträge reinholst. Auf geht's! Man kann eigentlich sagen, Aufträge sind das wichtigste Must-Have, denn sonst kommt keine Kohle rein als Freelancer, außer du lebst von deinen eigenen Produkten. Aber die allermeisten Freelancer sind eben von Aufträgen von Kunden abhängig. Wichtig ist dabei, ich glaube, das wissen wir mittlerweile alle schon, dass man mehrere Kunden braucht und nicht nur einen, denn sonst ist das Scheinselbstständigkeit und nicht legal. Das heißt, jeder Freelancer, der von Aufträgen lebt, braucht mindestens zwei Auftraggeber, besser sogar noch ein paar mehr, damit man mehrere Standbeine hat sozusagen. Also falls mal ein Auftraggeber wegbricht, dass man dann eben nicht direkt in der Krise landet, sondern noch andere Auftraggeber hat, mit denen man dann zusammenarbeiten kann und sich eben nicht allzu abhängig macht. Es ist auch besser, das schon mal langfristig aufzubauen, denn sonst, wenn man erst an dem Punkt ist, dass ein Auftraggeber gerade in einer Krise steckt, ist es doch schwieriger, unter diesem Druck schnell andere Auftraggeber zu finden, als wenn man sich einfach schon mal langfristig ein kleines Netzwerk aufgebaut hat aus Kunden, mit denen man zusammenarbeitet. Ich habe herausgefunden, dass viele gar nicht so richtig wissen, wie Akquise eigentlich funktioniert, sich nicht so wirklich trauen, für sich selbst zu werben oder die eigenen Produkte eben anzupreisen oder wenn man selbst das Produkt ist, wie das ja auch bei vielen, die eben eine Personenmarke sind, so der Fall ist, dann haben viele ein Problem damit, so diese, ja, ich nenne es mal Verkaufssprache zu sprechen und sich wirklich ordentlich selbst zu bewerben. Das ist natürlich Teil der Akquise, denn wenn man nicht zeigt, wie gut man ist, dann hat man natürlich schlechtere Chancen, gebucht zu werden. Also ist zuerst mal natürlich das Thema Personal Branding eine Riesensache. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann hör dir auf jeden Fall nochmal meine Folge zum Thema Personal Branding an. Da habe ich 5 Erfolgshacks für deine Personenmarke. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören. Das ist was, wo man eigentlich als Freelancer permanent dran arbeiten kann. Personal Branding ist eigentlich nie fertig, weil du dich ja immer weiterentwickelst und neue Projekte mit aufnehmen kannst als Referenz etc. Also Personal Branding, absolutes Must-Have für das Thema Akquise und damit einhergeht natürlich das Thema Sichtbarkeit. Und in dieser Folge will ich heute einmal 7 Wege aufzeigen, über die du mehr Sichtbarkeit bekommst und dich ins Gespräch bringst und dich praktisch bewerben kannst, um neue Aufträge an Land zu ziehen. Also Nummer 1 ist deine eigene Website. Ich gehe mal davon aus oder ich hoffe, dass jeder von euch Freelancern und Freelancerinnen, die hier zuhören, eine eigene Website habt. Ich glaube, wer das heutzutage nicht hat, der ist entweder nicht mehr im Geiste der Zeit unterwegs und hat vielleicht ein älteres, eingestaubtes Business oder hat sowas von nicht nötig, dass er sowieso nicht mehr auf Kundenakquise ausgerichtet ist. Das heißt, jeder, der es ernst meint und sein Business aufbauen möchte, sollte eine anständige Website haben, die als eine Art Portfolio dient, optisch natürlich ansprechend ist und letztendlich sollte diese Website deine Persönlichkeit so gut wie möglich rüberbringen. Und damit meine ich deine Persönlichkeit als Freelancer. Da muss jetzt natürlich nicht direkt auf der Startseite sein, was du am liebsten zum Mittag isst, außer du bist auf das Thema Mittagessen spezialisiert und hast ein Unternehmen, was keine Ahnung, zum Beispiel Mittagessen in Schuhen vermarktet. Da das aber bei den meisten nicht der Fall ist, geht es natürlich um deine Persönlichkeit als Freelancer oder Freelancerin. Heißt, du solltest versuchen, auf deiner Website zum einen sehr gut deine Persönlichkeit durchkommen zu lassen. Vielleicht kannst du ein Video integrieren, das habe ich zum Beispiel gemacht, wo du dich einmal vorstellst, damit man sieht, wie du redest, wie du wirkst, wenn du dich bewegst, dann ist es halt doch nochmal ein krasser Unterschied, ob man einen Text liest über jemanden oder ob man jemanden sieht, wie der sich bewegt und präsent ist. Also so viel Persönlichkeit wie möglich mit reinbringen. Wenn du deine Website mal überarbeitest, kannst du dir ja auch überlegen, was wäre dir wichtig zu wissen? Was würde dich total alarmieren, wenn du das liest bei jemandem? Und was würde dich dann motivieren, diese Person auch noch anzuschreiben, Kontakt zu ihr aufzunehmen? Womit du halt immer gut punkten kannst, sind Referenzen und bestenfalls sogar mit Logos von Kunden, mit denen du zusammengearbeitet hast. Referenzen einmal natürlich im Sinne von, du kannst Arbeitsproben zur Verfügung stellen. wenn du zum Beispiel Arbeitsproben hast, die man sehr gut optisch darstellen kann, wie Webdesigns als Beispiel oder Logo-Designs oder Textproben, wenn du zum Beispiel im Texterbereich unterwegs bist. Oder wenn es eben nicht so leicht ist, das einfach so darzustellen, dann kannst du dir auch überlegen, ob du Testimonials zu Wort kommen lässt. Das kannst du auch sogar on top machen. Also auch wenn du Arbeitsproben leicht zur Verfügung stellen kannst, kannst du auch trotzdem noch Testimonials mit reinnehmen. Was damit gemeint ist, ist, dass du Kunden, für die du gearbeitet hast, mal zu Wort kommen lässt und sie bittest, dass sie dir entweder ein kurzes Statement schreiben oder wenn die so offen sind und da Bock drauf haben, vielleicht sogar ein kurzes Video aufnehmen, wo sie einmal erzählen, wie die Zusammenarbeit gelaufen ist, was ihnen am besten gefallen hat, wo du besonders gut drin bist, beziehungsweise was dich und deine Arbeit auszeichnet. Und dadurch bekommt deine Arbeit halt noch mehr Wertigkeit. Und jemand, der das sieht, assoziiert natürlich auch mit diesem Kunden wieder was und sieht, dass nicht nur du diese Meinung über dich hast und die gar nicht bestätigt ist, sondern dass es halt tatsächlich die Kunden gibt, die zum einen die guten Erfahrungen mit dir gemacht haben und dann auch noch so gerne mit dir zusammengearbeitet haben, dass sie bereit sind, auf deiner Website ein Video von sich oder ein Zitat von sich, ja, bereitzustellen. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut für deine Authentizität. Und dann muss es natürlich noch easy sein, Kontakt zu dir aufzunehmen über die Website. Das heißt, du solltest versuchen, auf jeder Unterseite oder so, die da ist, immer einen einfachen Link dazu zu haben, zu deinen Kontaktdaten zu haben, damit man eben, ohne sich da tot zu suchen, auf deine Mailadresse, deine Handynummer oder was auch immer du da als ersten Kontakt angegeben hast, findet. Also das Thema Website habe ich ja in einigen Folgen schon mal angerissen. Es ist natürlich auch einfach ein Riesenthema für sich. Es gibt auch Beratungen dazu, die einem helfen, seine Website noch professioneller zu gestalten. Es ist schwer zu verallgemeinern, weil es natürlich ganz unterschiedlich ist von Branche zu Branche, was man da konkret drauf haben sollte. Aber insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass du darauf achten solltest, dass deine Website möglichst viel von dem, was du kannst und wer du bist, preisgibt. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Was auch sehr wichtig ist, neben deiner eigenen Website sind deine eigenen Social-Media-Kanäle. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen weird, aber es ist tatsächlich ziemlich hilfreich. Und dein eigenes Social-Media-Profil, also zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook, kann dir helfen, neue Jobaufträge zu bekommen. Vor allem natürlich, wenn du in einem Bereich tätig bist, der da gut dargestellt werden kann und gesehen werden kann. Das ist natürlich allem voran Content Creation. Also wenn du ein Feed hast, wo du mega guten, krassen Content drauf hast, kannst du natürlich da mal betonen und vielleicht mal ein Posting dazu machen, dass du das eben auch anbietest, in deine Bio mit reinschreiben. Auch wenn du sowas machst wie Grafikdesign oder Fotografie natürlich ganz vorn, aber auch Podcasting, Beratung, sehr, sehr viele Berufe tatsächlich kann man auch da auf Instagram mal darstellen und zeigen, was man so macht und Arbeitsproben veröffentlichen. Dadurch, dass eben super viele Freelancer und auch Freelancer-Kunden sozusagen auf Instagram und Co. unterwegs sind und aus unserer Generation entstammen, ist es gar nicht mal so abwegig, dass auch darüber mal ein Auftrag für dich abspringt. Also zeig, was du kannst, zeig das auf deinen Spaß-Social-Media-Kanälen, sage ich jetzt mal, also auf Instagram und Facebook. Mach zum Beispiel bei Insta ein Story-Highlight mit Arbeitsproben und zeig, was du beruflich so machst. Das heißt, du kannst dein Profil zum einen natürlich privat nutzen und zum anderen beruflich. Du kannst aber auch dir zwei Profile machen, machst dir ein Job-Profil sozusagen oder einen Job-Feed und einen privaten. Das kannst du ja mal für dich durchdenken, was bei dir mehr Sinn macht. Ich handhabe es so, dass ich für mich selber einen privat-beruflichen Account habe, der ist einer und ich habe einen Boss Yourself-Account und trenne da nicht so doll zwischen der Privat-Lin und der Berufs-Lin, weil ich das einfach so sehr verschmilzt miteinander. Aber vielleicht macht es ja auch Sinn, dass du dir da ein getrenntes Profil machst. Wichtiger noch als Instagram und Facebook sind aber diese sozialen Netzwerke, die tatsächlich auf das Berufliche ausgelegt sind, also Xing und LinkedIn. Also Xing und LinkedIn zum Beispiel sind hier ja so die beliebtesten. Die bieten natürlich total viel Plattform für dich, um dich im beruflichen Sinne darzustellen, weil du da ja auch deinen Lebenslauf und sowas direkt hochladen kannst. Findest darüber ja auch direkt Stellenangebote. Also wer diese Plattform noch nicht nutzt, sollte das auf jeden Fall mal checken. Wahrscheinlich sind da jetzt nicht so super viele Freelancer-Projekte ausgeschrieben, aber es hilft trotzdem letztendlich, um sich mit Leuten zu vernetzen, die man vielleicht mal irgendwo kennengelernt hat und die dann möglicherweise mal einen Auftrag parat haben. Damit kommen wir auch direkt zu Punkt Nummer 3, denn auf diesen sozialen Netzwerken hast du nicht nur dein eigenes Profil, sondern es gibt eben auch Gruppen. So, diese Gruppen gibt es auf Facebook, auf Xing, auf LinkedIn, mittlerweile wahrscheinlich sogar schon auf Instagram, aber ich würde mal sagen, die ersten drei sind so das Wichtigste. Und diese Gruppen bieten zahlreiche Auftragsmöglichkeiten für Freelancer an. Es gibt da super viele Gruppen mit Jobangeboten. Teilweise sind diese Gruppen nach Branchen sortiert, teilweise nach Regionen. Also es gibt zum Beispiel sowas wie Freelancer Hamburg, aber es gibt auch Medienfreelancer. So gibt es eben für jede Branche da verschiedene Gruppen. Natürlich sind diese Gruppen teilweise relativ überlaufen und es sind auch Leute drin, die das einfach nur ausnutzen wollen und das eben nur als ihre eigene Werbefläche bieten wollen, ohne da irgendwie einen großartigen Mehrwert zu liefern, einfach mal reinballern, was sie so können und nicht wirklich darauf abzielen, jetzt zu netzwerken. Also, oder haben eine andere Definition davon, was Netzwerken eben ist. Genau, das heißt, teilweise können diese Gruppen als Präsentationsplattform genutzt werden. Ich habe zum Beispiel mal gesehen, dass in bestimmten Gruppen so zum Beispiel in der ersten Woche des Monats alle Dienstleister was reinposten können. Funktioniert zum Beispiel in Wedding-Gruppen so, also dass dann zum Beispiel Hochzeitsfotografen und Caterer und Kosmetiker und Wedding-Planner, alles was eben dazugehört in der ersten Woche des Monats immer reinposten dürfen, was sie an Dienstleistungen haben. Damit ist eben eine Werbefläche gewährleistet und trotzdem geht es nicht nur darum, die ganze Zeit zu zeigen, was man anbietet, ohne irgendwie dann einen Mehrwert zu haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel in diesem Bereich unterwegs bist, ist es für dich eine gute Möglichkeit, direkt mal in solche Gruppen reinzugehen und da zu posten, was du so anbietest. Dabei ist natürlich super wichtig, dass du nicht irgendwelchen oberflächlichen Quatsch schreibst. Das kommt echt in den wenigsten Fällen gut an. Es ist wichtig, dass du authentisch bist, ehrlich und nicht zu viel Hokuspokus um deinen Text rumbastelst und auch keine blöden Standardtexte schreibst. Ziel ist natürlich viel mehr in die Richtung zu gehen, dass man da guckt, wen findet man, wie kann man sich auch austauschen, was kann man den anderen auch mitgeben als Tipps und natürlich auch Akquise. Also wenn du, was weiß ich, jetzt Webdesigner oder Designerin bist, dann sollst du natürlich auch darin dein Angebot stellen können. Aber dann pass auf, dass du die Texte so formulierst, als würdest du dich mit einer Person unterhalten und ehrlich bist und keine Standardtexte da reinballerst. Es ist ja sowieso so, dass Menschen immer ein bisschen misstrauischer sind, wenn irgendwas online stattfindet und sie keine Person vor sich haben. Das heißt, gerade bei solchen Texten auf Social Media muss man ganz sehr auf die Tonalität achten, damit das eben nicht nach irgendwelcher Abzocke klingt oder nach irgendwelchen, ja, Amateurangeboten, sondern dass es eben auch professionell rüberkommt. Insgesamt gilt aber, dass die Kundenakquise über soziale Netzwerke relativ zeitaufwendig ist, weil du halt permanent irgendwie checken musst, was wo in welcher Gruppe abgeht und was sich wo ereignet. Und es werden immer Leute da sein, die schneller sind oder es wird viel dabei sein, was dich an Content gar nicht interessiert. Das heißt, es ist nicht das erste Standbein in Sachen Akquise, aber sollte auch nicht so ganz außen vor gelassen werden, weil vielleicht springt da schon nochmal der eine oder andere nette Job oder Auftrag für dich von ab. Kommen wir zu Punkt Nummer 4, Freelancer-Jobbörsen. Auch da gibt es Jobbörsen online mit verschiedenen Schwerpunkten. Meistens ist es so ein bisschen branchenspezifisch aufgeteilt. Es gibt da relativ viele Plattformen und die bekanntesten jetzt so in Deutschland, würde ich sagen, ist freelance.de, Projektwerk, Gulp oder Gulp, je nachdem, wie deutsch man das aussprechen möchte. Twago, Freelance Express gibt es auch noch und Freelancer Map. Und eines der bekanntesten, aber internationalen, ist Upwork. Das heißt, wenn du zum Beispiel in der letzten Folge auf den Geschmack gekommen bist, international zu freelancen, könntest du vielleicht am ehesten bei Upwork fündig werden, weil da eben ganz viele internationale Projekte ausgeschrieben sind, die nicht nur deutschsprachig sind, sondern auch anderssprachig und die eben auch darauf angelegt sind, von international arbeitenden Freelancern ausgeführt zu werden. Kann dann zum Beispiel sowas sein, auch wie Übersetzung und so, aber es kann auch einfach was sein, wo die Arbeitssprache Englisch ist. Genau, bei diesen Freelancer-Jobbörsen ist dementsprechend immer die Frage, sind die jetzt deutschlandweit oder weltweit? Also da kannst du direkt schon mal filtern, was für dich mehr Sinn macht. Sind sie branchenspezifisch oder branchenunabhängig? Bei manchen Branchen ist es so, dass mehr Projekte online gestellt werden und das einfacher ist sozusagen, das outzusourcen und Freelancer dafür einzukaufen und bei anderen Branchen eben weniger. Aber Achtung, Achtung, ein großer Haken bei Freelancer-Jobbörsen ist Preisdumping. Das ist leider vor allem bei solchen Seiten so, wenn sie international sind, habe ich das Gefühl. Da werden teilweise dann extrem niedrige Preise verlangt und es wird immer Leute geben, die es auch zu günstigen Dumpingpreisen machen, weil sie vielleicht so sehr auf die Arbeit angewiesen sind und ihr Geschäftsmodell nicht so wirklich durchdacht haben. Dann sollte man sich von solchen Seiten oder von solchen Angeboten besser fernhalten. Ich glaube, da kann nicht immer alles kontrolliert werden und es ist ja möglicherweise, auch wenn das Projekt aus einem anderen Land kommt, nicht ganz vergleichbar, was es für Löhne gibt. Aber trotzdem solltest du nicht dazu neigen, wenn du dann ein Online-Jobangebot siehst und zu sagen, ach Mensch, egal, kriege ich zwar nicht mal die Hälfte von dem, was ich woanders verdiene, aber ich probiere es einfach mal oder ich mach's mal, weil da stellt sich natürlich dann die Frage, ob sich das für dich lohnt. Nummer 5 ist eigentlich nichts Neues, aber absolut mega wichtig, das sind die persönlichen Empfehlungen. Und zwar von Kunden oder auch aus deinem persönlichen Umfeld. Um auf diese Art und Weise neue Aufträge an Land zu holen oder neue Kunden zu akquirieren, solltest du zum einen die Kunden, mit denen du zusammenarbeitest, wissen lassen, dass du auf der Suche nach Aufträgen bist. Dann kann es entweder so kommen, dass sie selbst Aufträge für dich haben und sagen, ach Mensch, ja, wir haben hier was, das können wir auslagern. Hast du da nicht Bock drauf, kannst du das? Manchmal weiß man ja auch gar nicht, was der andere alles kann und hat den gar nicht drauf für ein bestimmtes Gebiet, obwohl der da vielleicht auch total gut drin ist. Oder deine Kunden können dich vielleicht sogar weitervermitteln. Das hängt natürlich auch davon ab, wie gut du mit denen gestellt bist und wie eng eure Beziehung ist. Aber insgesamt ist das auf jeden Fall ein Weg, den du gehen kannst. Und wenn du mal tatsächlich gerade eine miese Auftragslage hast, solltest du das auf jeden Fall noch einmal mehr in Betracht ziehen, mal mit deinen Kunden zu sprechen und zu fragen, ob sie vielleicht auch Aufträge für dich haben, dich einfach mal so ins Gewissen rufen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du als Freelancer gute Arbeit ablieferst und nicht nur mit deiner sauberen, guten Arbeit überzeugst, sondern eben auch menschlich, also dass du gut erreichbar bist, dass du dich an Absprachen hältst, dass du menschlich unkompliziert bist, also jetzt nicht irgendwie unfreundlich oder anstrengend oder naja, alles, was eben dem Kunden schlecht aufstoßen kann. Natürlich sollst du du selbst sein, aber trotzdem muss man sich natürlich in der menschlichen Zusammenarbeit auch Mühe geben. Und wenn du eben diese Kriterien erfüllst, ist es ja auch sehr wahrscheinlich, dass man dich weiterempfehlen wird. Dementsprechend ist sowohl diese klassische Mund-zu-Mund-Propaganda als auch die digitale Weiterempfehlung Gold wert. Bei mir zum Beispiel ist es auch so, dass super viele Aufträge einfach über Empfehlungen gekommen sind, weil ich ein paar Stammkunden sozusagen habe, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite und mit denen ich eher ein freundschaftliches Verhältnis habe. Und da ist es dann auch überhaupt kein Ding mehr zu sagen, ja, ich brauche mal Aufträge, bei mir ist gerade ein bisschen Flaute, ich habe dir irgendwie was für mich. Oder andersrum halt zu sagen, kann ich euch auch weiterempfehlen. Das ist ja auch ein Geben und Nehmen. Deine Kunden werden auch eher bereit sein, dich weiter zu empfehlen, wenn du das natürlich andersrum auch machst und für das, was sie eben in ihrer Kernkompetenz machen, vielleicht auch mal jemanden an sie weiterleitest, von dem du weißt, dass er genau das sucht. Das ist natürlich die Kundenseite, aber dann gibt es ja auch noch das persönliche Umfeld und da steckt manchmal auch mehr drin, als man denkt. Bei vielen ist es vielleicht auch vermischt. Also es ist bei mir auch so, dass viele, mit denen ich zusammenarbeite, auch einfach aus meinem so beruflichen Freundes- und Bekanntenkreis kommen. Also oder aus dem Erweiterten dementsprechend, also dass es Weiterempfehlungen von Freunden sind, mit denen ich zusammenarbeite oder ehemalige Kollegen und all sowas. Und dementsprechend kann es ja sein, dass im Bekanntenkreis auch einfach Leute sind, die dich genau als Freelancer gut gebrauchen könnten. Das heißt, du solltest auch unter deinen Freunden mal klar kommunizieren, was du so machst, damit die eben im Fall der Fälle auch auf dich zurückkommen können. Kommen wir zu Punkt Nummer 6, das sind Networking-Events und Gruppen. Business-Events aus der eigenen Branche sind natürlich so das klassische Ding zum Networken, was man so im Kopf hat. Bei vielen irgendwie relativ unbeliebt, wie ich aus meinem Freelancer-Bekanntenkreis so gehört habe, gehen irgendwie alle immer mit unguten Gefühlen hin. Ich glaube, das liegt daran, dass es häufig halt sehr relativ oberflächlich ist und viel darum geht es ja, was kannst du? Man muss Smalltalken, was einige auch nicht so gerne mögen und man kennt keinen, man muss eben super offen sein, um sich da dann tatsächlich auch in tiefere Gespräche reinbegeben zu können. Das kann man lernen und man kann das ja auch vorbereiten, aber trotzdem kann man ja auch einfach mal schauen, was gibt es so für Sorten von Business-Events. Also es gibt ja auch gerade richtig viel in Richtung so Female Empowerment. Ich glaube, das ist auch ein guter Einstieg für alle, die da noch ein bisschen schüchtern sind, einfach mal auf so ein Event zu gehen und zu gucken, ja, wie läuft das so? Vielleicht fühlt man sich dann noch ein bisschen wohler. Frauen neigen ja eh dazu, dann eher ein bisschen zurückhaltender zu sein als Männer. insgesamt kann man ja auch erstmal mit einem kleineren Event anfangen. Und solche Events sind zum Beispiel oft bei Xing auch ausgeschrieben. Bei Facebook findet man auch öfter solche Events. Also da kann man sich ganz gut umschauen. Zum Beispiel für alle, die aus Hamburg kommen. Es gibt ja die Hamburger Kreativgesellschaft und die bietet, glaube ich, einmal im Monat oder so, bietet die ein Event an, das heißt Butter bei die Fische, und da sind halt immer super viele so Gründer und Freelancer dabei. Das findet derzeit digital statt, normalerweise findet es halt in Real Life statt, und es gibt immer einen Vortrag zu einem Thema und dann folgt auch ein Austausch und da lernt man eben auch Leute kennen, und das ist zum Beispiel ein Rahmen, wo man sagen könnte, ja, es ist hier kleiner, hier sind alle ähnlich Gesinnte, da ist praktisch eine Umgebung geschaffen, in der man sich einigermaßen wohlfühlen kann. Wichtig ist auch bei diesen Networking-Events, dass das Motto eben ist, geben und nehmen und nicht nehmen und nehmen und nehmen, sondern dass man eben auch mit der Einstellung daran geht, einfach was von dem, was man selber kann und weiß, weiterzugeben, ohne dass man direkt eine Gegenleistung dafür erwartet. Und wichtig, Visitenkarten mitnehmen, weil das die Möglichkeiten sind, seine Visitenkarten mal aus der Hand zu geben und sich irgendwo dann später nochmal ins Gewissen zu rufen. Am besten mit einem QR-Code drauf, damit man auch direkt zu deiner Website kommt, wenn man die Kamera drauf hält. Genau, dann hast du deine Darstellungswege optimal miteinander vernetzt. Und was an Networking-Events natürlich auch super hilfreich ist und ein bisschen mehr Arbeit erfordert, ist, wenn du dir dein eigenes Netzwerk mit Freelancern aus deinem Umfeld aufbaust. Also ehemalige Kollegen, Freelancer, mit denen du mal zusammengearbeitet hast, triff dich mit denen, mach einfach mal so einen kleinen Stammtisch, fang erstmal an, mach es vielleicht einmal, und dann kann da ja auch sich ganz, ganz viel draus entwickeln. Und das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, dass durch sowas halt total tolle Connections entstehen und man merkt, dass man halt gemeinsam viel, viel stärker ist und auch ein viel besseres Gefühl hat als einzelne Personen, wenn man sich eben mal mit anderen Freelancern austauscht und vielleicht einfach nur mal zu 5 oder zu 10 oder so sich irgendwo trifft, einmal im Monat oder vielleicht auch erstmal nur alle 2 oder 3 Monate, und mal schaut, was sich daraus entwickelt. Also es muss nicht so eine abschreckende Sache sein, so ein Network-Event zu haben. Network-Event ist auch, wenn sich 5 ehemalige Kollegen treffen, die mal darüber sprechen, was sie jetzt als Freiberufler so machen. Vielleicht sind es nicht mal alles Freiberufler. Es kann ja auch durchaus sein, dass da jemand aus einer Festanstellung dabei ist, der aber so thematisch auch super gut in die Branche passt. Das ist auf jeden Fall was, wodurch man auch diese Kontakte nochmal verfestigt und nicht nur so eine eingestaubte Freundschaft auf Facebook oder LinkedIn hat. Und der letzte Punkt, Punkt Nummer 7, ist dein Expertenstatus. Der hilft dir auch zu neuen Aufträgen. Wie? Du solltest auf jeden Fall zusehen, dass du stattfindest. Stattfinden kannst du zum Beispiel, wie ich jetzt hier, in einem eigenen Podcast oder in einem Podcast anderer. Du könntest zum Beispiel mal schauen, was gibt es so für Podcasts aus deinem Themenfeld? Wo könntest du vielleicht mal anfragen, ob du als Interviewgast mal reinkommen kannst? Das hilft dir zum einen natürlich auf der inhaltlichen Ebene, weil du dich austauschen kannst mit Kollegen, Kolleginnen. Zum anderen kannst du eben dadurch auch deine Bekanntheit steigern, weil die Hörer und Hörerinnen auf dich aufmerksam werden und dich natürlich hoffentlich dann sogar beauftragen. Da gehört noch ein bisschen mehr Arbeit dazu, aber es ist auf jeden Fall der erste Schritt. Was du auch machen kannst, um deinen Expertenstatus zu steigern, ist zum Beispiel ein Buch zu schreiben oder ein E-Book zu schreiben, in dem du dein Wissen weitergibst und eben nach außen hin nochmal zeigst, ich stehe für dieses Thema, ich bin hier Fachmann oder Fachfrau, ich habe mich extrem viel damit auseinandergesetzt, weil ich dieses Buch geschrieben habe. Ich bin Experte dafür. Wer dein Buch gelesen hat, weil er irgendwie da rankommt, der wird oder die wird dann eben auch dich einfach viel präsenter im Kopf haben und dadurch möglicherweise eher dazu neigen, dich zu beauftragen. Also Expertenstatus total wichtig. Damit haben wir jetzt die 7 Tipps beisammen. Ich fasse sie noch einmal kurz zusammen. Also Tipp Nummer 1 ist, deine eigene Website auf Vordermann bringen. Tipp Nummer 2, deine Social-Media-Kanäle richtig auf Vordermann bringen und zeigen, was du kannst. Tipp Nummer 3, dich in sozialen Netzwerken, auf Social Media, in Gruppen präsent machen und zeigen, was du im Angebot hast, was du kannst, wofür man dich buchen kann. Tipp Nummer 4, Aufträge auf Freelancer-Jobbörsen suchen. Tipp Nummer 5, persönliche Empfehlungen von Kunden oder aus deinem persönlichen Umfeld in die Wege leiten und präsent sein bei deinem Kunden. Tipp Nummer 6, besuch Network-Events oder Gruppen und bau dir möglicherweise sogar deine eigene Netzwerkgruppe auf. Und Tipp Nummer 7, steigere deinen Expertenstatus, indem du Veröffentlichungen erzielst. alles in allem solltest du halt sehen, dass du immer mit deinen Kunden in Kontakt bleibst und dir da auch echt ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis aufbaust, dass du dich zwar nicht aufdrängst, aber trotzdem dich regelmäßig ins Gewissen rufst, damit du eben, wenn sie was haben, dann noch die erste Person bist, an die sie denken. Weitere Tipps zum Thema Akquise findest du übrigens auch noch in meiner Folge Karriereboost für Freelancer. Da habe ich ein Interview gemacht mit Marwan von Finally Freelancing. Hör da nochmal rein, wenn du noch ein bisschen mehr über wie werde ich ein Top-Freelancer wissen möchtest. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du meinem Boss Yourself Podcast hier auf Spotify folgst, wenn du mir auf meinem Instagram Boss Yourself Podcast folgst. Und wenn du mir eine Bewertung da lässt. Mir reicht auch eine Sache davon. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich von dir Feedback bekomme. Und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, sie dich weiterbringt und dir jetzt praktisch schon die Finger kribbeln, direkt mit der Akquise loszulegen. Wenn du ansonsten Anmerkungen oder Fragen hast, dann sag mir Bescheid. Schreib mir auf Instagram. Ich freue mich drüber und sag in diesem Sinne bis dahin, eure Lynn.